wir letztes Mal aufgehört haben. Und dazu möchten wir wieder unsere Bibeln öffnen. Römerbrief, Kapitel 13. Und wir lesen nochmal erstmal die Verse 5 und 6. Darum ist es notwendig, sich zu unterordnen. Nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. Also es ging um unser Gewissen. Es ging darum, dass wir hier aufgefordert werden, der Obrigkeit untertan zu sein, um des Gewissens willen. Und dass wir auch deswegen Steuern zahlen, um unseres Gewissens willen. Dazu haben wir gesagt, dass es notwendig ist, dass wir verstehen, was Gott uns über das Gewissen sagt, dass wir verstehen, wie das Gewissen funktioniert, wozu es da ist. Und wir haben festgestellt, dass Gott es deutlich macht, dass ein jeder von seinen Kindern ein unverletztes Gewissen haben sollte. Ein reines Gewissen, ein unbeflecktes Gewissen, ein das nicht gebrandmarkt ist und auf jeden Fall nicht ein totes Gewissen. Also, wir sprachen darüber, dass das Gewissen, wie es geformt wird, wie es geprägt wird, durch das Wort Gottes wird es einzig und allein richtig geprägt. Also das Gewissen ist formbar und prägbar und die richtige Prägung bekommt es einzig und allein durch das Wort Gottes. Und auf der anderen Seite, wo es richtig geprägt wird durch das Wort Gottes, richtig informiert wird, ist auf der anderen Seite unsere Aufgabe, dieses Gewissen zu wahren, dass es heile bleibt und dass es richtig funktioniert. 2. Timotheus 1, Vers 3, da sagt Paulus etwas Interessantes. 2. Timotheus 1, Vers 3, er schreibt hier zu seinem Sohn im Glauben, zu Timotheus, und sagt im Vers 3, ich danke Gott, dem ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene. Hopsala, ist euch das mal aufgefallen, dass Paulus, was er hier für eine Aussage tätigt, dass ich Gott diene von meinen Vorfahren her mit einem reinen Gewissen? Wie soll das denn funktioniert haben? Ein jeder von uns weiß, dass Paulus selbst die Gemeinde verfolgt hat. Wie kann er denn jetzt hier sowas zu Timotheus schreiben? Dass er mit einem reinen Gewissen seit den Vorfahren schon, also er sagt, dass die Vorfahren schon Gott mit reinem Gewissen gedient haben, sein Opa, sein Vater und er, also das ganze Geschlecht, was du verfolgen kannst, mit reinem Gewissen gedient haben. Was möchte er hier aufzeigen? Er möchte klar machen, lieber Timotheus, das Wahren des Gewissens ist dermaßen notwendig, dass wenn ich selbst zurückgucke in die Vergangenheit, wo ich nicht ein Kind Gottes war, wo, wenn du Philipper liest, dass er über all das, was er früher dachte und die Gerechtigkeit, die er früher gesucht hat, sagt, das ist alles Dreck, also das ist Kot. Also gegenüber der Gerechtigkeit Christi. Trotzdem, damals habe ich das so nicht verstanden und damals habe ich Gott mit einem reinen Gewissen gedient. Ich habe mit meinem reinen Gewissen habe ich das gemacht, was ich dachte, damals richtig war. Jetzt natürlich, und das sehen wir aus dem Philipperbrief, sieht das ganz anders aus. Aber er zeigt uns hier auf, egal ob es in der Vergangenheit war, als er noch nicht Gott gehörte, oder ob er jetzt Gott gehört und das verstanden hat, es ist notwendig, ein gutes, ein reines Gewissen zu haben. Das Gewissen ist notwendig, rein zu erhalten. Warum? Weil es ein Geschenk Gottes an uns ist, das allezeit funktionstätig sein soll. Und wir haben darauf zu achten, dass es nicht verletzt wird. Es muss funktionstätig sein, weil wenn es nicht richtig funktioniert, dann funktioniert es auch nicht richtig in der Situation, wo es Alarm schlagen sollte und wo wir darauf achten sollten, wo wir darauf hören sollten, weil es uns als Hilfe von Gott gegeben ist. Also, dieses gute Gewissen sollte auf jeden Fall bewahrt werden. Und es sollte nicht nur durch das richtige Trainieren, also durch das richtige Informieren bewahrt werden, sondern auch durch unseren Wandel, durch das, was wir tun, wie wir leben. Guckt mal im 1. Petrusbrief, Kapitel 2. 1. Petrusbrief, Kapitel 2 von Vers 17. Also hier sehen wir klar, dass es mit unserem Wandel in Verbindung steht, ja, dass wir das von unserem Wandel nicht trennen können und dass es notwendig ist, dieses gute Gewissen zu bewahren durch einen richtigen Wandel, also durch eine richtige Lebensführung. Erweist allen Ehre von Vers 17, erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König, ihr Haussklaven ordnet euch in aller Furcht den Herrn unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten, also den Schlechten. Denn das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens willen vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Wenn dein Gewissen dir sagt, das ist richtig und du hast es richtig trainiert, du hast es richtig eingestellt nach dem Wort Gottes und jetzt kommt es zu dieser Situation, sei es von deinem Herrn, der über dir steht oder dem König oder auch sonst was. Er sagt, es ist Gnade, wenn du dadurch in die Leiden hineinkommst, wenn du in Schwierigkeiten hineinkommst, wenn du geschlagen, gepeinigt wirst, wenn du vielleicht ins Gefängnis kommst. Das ist Gnade bei Gott, wenn du um dessen Willen, was richtig ist, leidest, indem du Unrecht leidest. Und jetzt Vers 20, denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr ausharrt, indem ihr sündigt und geschlagen werdet, wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Hier formuliert er das nochmal und zeigt uns auf, dieses um des Gewissens willen leiden bedeutet um des Gutes willen. Gutes im Sinne der Schrift, im Sinne Gottes. Wenn wir in Bezug dessen, in Verbindung mit unserem Gewissen leiden. Das ist Gnade. Also, keineswegs können wir sagen, dass wir es dürfen, unser Gewissen zu beschmutzen, es zu brandmarken oder es sogar zu töten. Gott möchte, dass seine Kinder ein reines Gewissen haben. Und nun nochmal zu unserer Stelle, die wir auch schon betrachtet haben, im 1. Korintherbrief. Und dann möchte ich auch die Parallele schlagen, vielleicht zu Hilfe in der Situation, in der du dich vielleicht befindest, in den Schwierigkeiten, wo du sagst, okay, aber wenn Gott das wirklich mit meinem Gewissen so ernst meint, dann habe ich Schwierigkeiten mit gewissen Sachen. Wie soll ich das verarbeiten? Ich möchte jetzt noch nicht zu viel preisgeben, wir kommen gleich darauf. Also, Gott legt wirklich einen Wert darauf, dass seine Kinder ein reines, ein unbeflecktes und ein gesundes Gewissen haben. Durch die Stelle von 1. Korinther Kapitel 8 bis Kapitel 10 wird uns viel Hilfe gegeben diesbezüglich. Wir hatten es angesprochen, im Kapitel 8 gibt es eine Person, die hat ein schwaches Gewissen. Ja, in Vers 7 wird uns diese Person ganz klar bezeichnet. Es ist jemand, der ein schwaches Gewissen hat. Das Problem ist das Götzenopfer. Dieser neue Christ, also dieser frische, frisch gebackene Christ, er kann damit nicht umgehen. Er macht es deutlich in Vers 4 und in Vers 6, dass er sagt, okay, es gibt gar keine Götzen. Also man kann sich gar kein Gewissen in dem Sinn machen, weil es in der Tat nur einen Gott gibt. Alles andere ist kein Gott. Es gibt keine Götter. Also diese ganzen Götzen da, das ist nichts, das ist ein Stück Holz, das ist gar nichts, vergiss es. Das ist die Information, die er in Kapitel 8, Vers 4 und Vers 6 gibt. Das ist die richtige Einstellung, das ist, wie das richtige Gewissen trainiert werden sollte und hingeführt werden sollte zu dieser wahren Information. Aber nichtsdestotrotz, da sind Leute, die haben ein schwaches Gewissen. Und wenn sie sehen, dass du hingehst und das Fleisch isst, was den Götzen geopfert werden, ihr Gewissen wird befleckt. Und guckt mal, wie Paulus in Vers 12, was er sagt. Wenn ihr aber auf solche Weise an den Brüdern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Hier behandelt er erstmal nicht diese schwache Person. Hier richtet er sich an die, die stark sind und sagt, wisst ihr was, ich möchte dir etwas sagen, du sündigst. Und zwar du sündigst in dem, dass sein schwaches Gewissen verletzt wird und du sündigst gegen Christus. Und dann in Vers 13, darum, wenn eine Speise meinen Bruder ein Anstoß wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß gebe. Ihr Lieben, hier offenbart Paulus noch etwas viel Größeres. Was über der Vorstellung eines reinen Gewissens steht, er zeigt hier auf das, was uns wirklich treiben sollte. Und das ist die Liebe. Der Beweggrund, warum du irgendwelche Handlung machst, was dich stoppen oder aufhalten sollte, was dich aufrufen sollte, hey, hallo, Momente mal, warte, das ist die Liebe zu deinem Bruder. Und das, denke ich, ist noch viel größer, also das steht noch über dem, dass er hier aufzeigen möchte, wie wichtig es ist, ein reines Gewissen zu haben und das zu pflegen und auch darauf zu achten, dass dein Bruder das hat, sondern auf was zu achten ist über allem die Liebe, die wahre Liebe zu deinem Nächsten. Und das sollte dich aufhalten, sagen, nee, ich betrübe meinen Bruder oder meine Schwester, das geht nicht, das ist nicht liebevoll und aus diesem Grund mache ich das nicht. Der zweite Grund, den er hier aufzeigt in diesem Text, also in diesem Abschnitt Kapitel, von Kapitel 8 bis Kapitel 10, wo es ganz direkt um diese Sache des Götzenopferfleisches geht, in Kapitel 9 zeigt er das Nächste auf, worum es uns wirklich gehen sollte. Und zwar, guckt mal von Vers 19, Kapitel 9 von Vers 19. Denn obwohl ich frei bin von allen, davor hat er aufgezeigt, wie er mit seiner Freiheit umgeht, dass er sie einschränkt, also in den Versen davor, und sie ermutigt, Leute, ihr habt die Freiheit, Götzenopfer, Fleisch zu essen. Das ist euer Recht, es ist keine Sünde, Götzenopfer, Fleisch zu essen, ihr dürft es, aber guckt mal, wie ich mit meiner Freiheit umgehe. So steigt er im Kapitel 9 ein. Und dann führt er sie weiter und sagt, guckt mal den Grund dahinter, was ich eigentlich euch zeigen möchte. Denn obwohl ich frei bin von allem, von Vers 19, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gemäß unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Und jetzt zeigt er auf, wie das geschieht. Dies aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Also in welcher Art und Weise möchte er Menschen gewinnen? In welcher Art und Weise möchte er sie retten? Indem, dass er das Evangelium ihnen präsentiert. Weil Paulus kann sie nicht retten. Ja? Vers 22, dies aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Durch die Verkündigung des Evangeliums, der Botschaft Gottes, da wird der Glaube und Rettung bewirkt. Und um teilzuhaben, geht er durch all diese Sachen hindurch und zeigt ein Prinzip auf. Leute, als erstes hat er gesagt, die Liebe zu deinem Bruder sollte dich treiben. Das zweite zeigt er auf, die Liebe, dass der Verlorene gerettet wird. Wenn es darum geht, dass dieser Mensch gerettet werden kann, dann bin ich den Heiden ein Heide. Dann gehe ich auf diesen Ball. Dann gehe ich auf diese Veranstaltung, wo ich sonst nicht hingehen würde. Um die Rettung des Menschen, darum geht es. Konzentriert euch darauf, liebe Korinther. Als nächstes, Kapitel 10. Was sollte treiben? Von Vers 19. Was sage ich nun? Ja, er hat argumentiert wegen der Freiheit, wegen des Essen des Götzenopfers. Und jetzt sieht das so aus, okay, ich lese erstmal. Was sage ich nun? Dass ein Götze etwas sei? Ja, das könnte man in den Versen davor so verstehen, dass es wirklich ein Götze wirklich wichtig ist und dass man das beachten soll. Was sage ich nun? Dass ein Götze etwas sei oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern. Also hinter diesen Götzen, hinter diesen toten Bildern, hinter diesen Statuen, hinter all dem stehen Dämonen. Den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Und jetzt hört, wollen wir den Herrn zu Eifersucht reizen? Ihr Lieben, er sieht hier Christus und er sagt, ich liebe Christus. Als Kind Gottes liebst du Christus. Und wenn du dahin gehst, da hast du Gemeinschaft mit diesen Dämonen. Willst du eigentlich Christus zu Eifersucht reizen? Wenn du einfach so dahin gehst, wenn dein Motiv nicht evangelistisch ist, wenn dein Motiv nicht die Liebe ist, sondern einfach so, ja, das ist mir doch egal, ich habe die Freiheit, dahin zu gehen. Und wenn du einfach so dahin gehst, was denkst du, hast du die Freiheit, wenn du als Ehemann sagst, oh, ich gehe mal einfach mit meiner Kollegin essen, willst du deine Frau zu Eifersucht reizen? Oder wenn deine Frau einfach sagt, ah, ich gehe mal mit dem Nachbarn einfach mal essen. Willst du deinen Mann zu Eifersucht reizen? Das ist, was er hier aufzeigen möchte und sagt, hört mal zu. Wollt ihr Christus zu Eifersucht reizen? Wollt ihr ihn reizen, wenn ihr einfach so dahin geht? Also, das, was treiben sollte, ist die Liebe. Als erstes, als zweites ist die Errettung, das Heil des Nächsten, und jetzt zeigt er auf, die Liebe zu Christus. Also, wir sollten Christus nicht zur Eifersucht reizen. Wir sollten nicht einfach so mit jemandem essen gehen, weil wir Christus gehören. Und er geht weiter, sind wir denn stärker als er? Also, es geht keineswegs hier um Sünde. Das hat er klar gemacht, weil in Kapitel 10, Vers 27 macht er es deutlich, wenn du eingeladen wirst von einem Ungläubigen und du hingehen möchtest, ja, Kapitel 10, Vers 27, so gehe hin. Wenn du die richtigen Motive hast, wenn du zur Rettung und aus Liebe dahin gehst, dann geh dahin. Es handelt sich hier nicht um Sünde. Wohlbemerkt. Okay, und jetzt schließt er ab im Kapitel 10 von Vers 31, wo er aufzeigt, das Nächste, was uns treiben sollte, also was uns wirklich treiben sollte. Von Vers 31, ob ihr nun isst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Okay? Also die Liebe zu Gott, die Ehre Gottes, das ist, was er am Ende hinstellt, das ist, was alles umfassen sollte und was wirklich treiben sollte. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Also geh ins Gebet, überlege, wird Gott dadurch geehrt? Geht es um seine Absichten? Und wenn du das positiv beantworten kannst, dann tu es, was immer du tun sollst. Und jetzt Vers 32. Gibt weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß. Vers 33. So wie auch ich in allen Stücken allen zu gefallen lebe und nicht meinen Nutzen suche, sondern den der vielen. Und jetzt liest ganz genau, damit sie gerettet werden. Damit sie gerettet werden. Diese ganzen Kapitel, das, was er jetzt gezeigt hat und aufgezeigt hat, sollte dazu dienen, dass Menschen gerettet werden. Dass die Kinder Gottes erbaut werden und dass Menschen gerettet werden. Aus diesem Grund, aus dieser Perspektive, sagt er, so wie auch ich in allen Stücken allen zu gefallen lebe. Ihr Lieben, wenn es unter diesem Motto steht, dann ist es richtig, dass so gehandelt wird. Wenn es aber unter einem anderen Motto steht, werden gleich die gleichen Worte lesen. Und wenn du diese Verse nebeneinander stellst, dann wirst du sagen, das ist ein ganz klarer Widerspruch. Und zwar, mach Galater auf, Kapitel 1, Vers 10. Wenn du es aufgemacht hast, Galater 1, Vers 10. So, und jetzt lese ich nochmal 1. Korinther 10, Vers 33. Lasst Galater 1, Vers 10 offen. So wie auch ich in allen Stücken allen zu gefallen lebe. Also er lebt allen zu gefallen, damit einfach alle gefallen haben an ihn. Er passt sich an. Okay? Und jetzt Vers 10. Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, ja, wenn ich so lebe, dass ich den Menschen gefalle, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Habt ihr ein Problem? Und jetzt müssen wir das richtig in den Kontext hineinstellen, um was es geht. Im 1. Korintherbrief geht es ganz klar darum, dass er aufzeigt, dass du getrieben von der Liebe zu deinem Nächsten ja nichts tust, dass dein Nächster verletzt wird, dass du getrieben von der Errettung, dass der Nächste gerettet wird, getrieben wirst, dass du getrieben wirst von der Liebe zu Christus und dass du getrieben wirst von der Ehre Gottes zur Errettung und Heil des Menschen. Hier in diesem Text, im Galaterbrief, geht es darum, dass die Wahrheit des Evangeliums angegriffen wird. Und dazu lese ich nochmal die Verse davor. Wir kennen das Problem in der Provinz Galatien. Ja, es war nicht nur eine Gemeinde, es war ein ganzes Gebiet, das davon betroffen wurde. Das wahre Evangelium wurde von Paulus verkündigt. Und nun sind Probleme da. Ich lese von Vers 7. Während es doch gar kein anderes Evangelium gibt, er klagt sie an, dass sie ein anderes Evangelium jetzt angenommen haben. Nun, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würde, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich euch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anders als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Was denkt ihr? Was würdet ihr antworten? So eine Rede, ist das Menschen zuliebe oder Gott zuliebe? Die Antwort ist unmissverständlich, deutlich und klar, das ist einzig und allein Gott zuliebe. Weil Menschen zuliebe zu sagen, jeder, der euch ein anderes Evangelium bringt als das, was wir euch am Anfang gebracht haben, der sei verflucht. Hier werden Menschen unter den Fluch, unter die Trennung von Gott gestellt. Das ist nicht Menschen zuliebe, das ist aber Gott zuliebe, um die Wahrheit des Evangeliums aufzustellen. Und jetzt nochmal zu dem Problem in der Gemeinde. Was war da? Paulus kam und hat die Verkündigung des Evangeliums dort, also hat das Evangelium verkündigt und hat etwas klargemacht, dass die Rettung in Christus Jesus allein ist. Dass nichts anderes hinzugetan werden kann und soll. Und wenn jemand sagt, dass du errettet wirst durch Jesus, ja, das ist richtig, aber dazu gehört noch dies und das andere. Wenn du das nicht tust, dann bist du nicht ein Kind Gottes. Du kannst nicht ein Kind Gottes sein, wenn du das tust. Und dazu sagt Paulus, hört mal zu, selbst wenn ich es wäre, der euch also bei dem nächsten Besuch etwas anderes erzählen würde, dann würde ich unter diesem Fluch stehen. Selbst wenn es ein Engel wäre, überlegt die Kraft dieser Worte, die Deutlichkeit. Und wenn es um die Verteidigung und die Wahrheit des Evangeliums geht, dann schreckt Paulus vor nichts zurück. Und ich lese weiter, Kapitel 1 von Vers 15. Da zeigt Paulus nochmal klar auf, dass er muss es tun, dass sein Evangelium, das er hat, wirklich die Wahrheit ist. Ich werde diesen Text nicht lesen, ich sage es nur so. Also er verteidigt sozusagen das Evangelium, damit sie wirklich gewiss sind, dass er ihnen das wahre Evangelium gebracht hat. Und er zeigt ihnen auf, Leute, ich habe es nicht von den Aposteln. Denn als Gott mich gerettet hat, da hat er mich zuerst in Damaskus benutzt und dann hat er mich nach Arabien geschickt. Und danach war ich 14 Jahre noch woanders. Und erst nach dieser Zeit, wir wissen nicht, wie lange er in Arabien war. Diese Zeit wird uns nicht gesagt, aber es wird uns von 3 Jahren danach berichtet und dann nochmal von 14 Jahren. Und erst danach kommt er nach Jerusalem und wir wissen nicht, es könnte vielleicht eine Zeit sogar von 20 Jahren gewesen sein, von 17, 18, 19 bis 20 Jahre, schätze ich, könnte es gewesen sein. Und erst danach kommt er und vergleicht sein Evangelium mit Petrus und sagt, es ist unmöglich, hört ihr Galater, es ist unmöglich, dass ich mein Evangelium von ihnen habe, weil ich 20 Jahre das Evangelium verkündigt habe, ohne dass ich die Aposteln gesehen habe. Also mein Evangelium kommt von Christus. Und siehe da, wo ich nach dieser Zeit Petrus gesehen habe und mich unterhalten habe, das Evangelium war gleich. Er verkündigt genau das Gleiche wie ich. Das sollte doch überzeugend sein, dass mein Evangelium von Gott ist. Und jetzt im Kapitel 2. Da muss er selbst Petrus konfrontieren. Und er macht es ihnen deutlich. Leute, ich musste den höchsten Apostel konfrontieren. Warum? Weil er, wo es um die Wahrheit des Evangeliums ging, gedacht hatte, oh, hier muss ich das Gewissen des anderen schützen. Da sind Leute, also Petrus ist zusammen mit den Heiden, er hat gar keine Probleme damit, mit den Heiden zusammen zu sein, aber da kommen welche aus Jerusalem von dem Bruder Jakobus, von dem Bruder Jesu. Und jetzt, wo diese Leute aus Jerusalem kommen, da trennt sich Petrus sofort von den Heiden, weil er denkt, boah, die kommen von Jakobus. Die können das nicht einordnen. Sie haben das Verständnis, dass die Heiden, wenn sie sich bekehrt haben, dann müssten sie die jüdische Form annehmen. Dann müssten sie sich beschneiden lassen. Die müssten so leben, um wirklich Kinder Gottes zu sein, um Christen zu sein. Ich würde ihr Gewissen belasten. Und er trennt sich von da. Er trennt sich von diesen Heiden, um diesen nicht ein Anstoß zu sein. Und wisst ihr was? Da greift Paulus hart ein und sagt, Petrus, hör mal zu, du hast gesündigt. Du hast so gesündigt, dass du sogar Jesus reingezogen hast und hast gezeigt, dass Jesus ein Sündendiener ist. Warum? Weil wenn du sagst, dass wir das Gesetz verlassen sollten und zu Jesus hingehen sollten, weil wir die Gerechtigkeit allein durch Jesus haben. Und jetzt sagst du, wo du bei Jesus bist, oh, das ist doch nicht so. Also das ist doch sündhaft, wenn man nicht noch das Gesetz hat. Also hast du Jesus zum Sündendiener gemacht, dass Jesus dich zur Sünde verführt hat. Und derjenige, der bei Jesus ist, sündigt. Und da wird das Evangelium angegriffen. Und da ist Paulus knallhart. Und wenn es um die Wahrheit des Evangeliums geht, dann geht es nicht mehr darum, um irgendein Gewissen von irgendjemand zu wahren. Dann geht es einzig und allein um Gottes Ehre, um die Ehre Christi, um das Werk Christi, um den Heilsplan Gottes. Und da liegen wir verkehrt, wenn wir um des Gewissens willen handeln und die Wahrheit vertuschen, verdrängen und mit Füßen treten und Christus als Sündendiener ansehen würden. Also, ich denke, es ist soweit verständlich. Das ist jetzt alles erstmal nur deine Seite, der du das Evangelium verstanden hast, der du in der Wahrheit stehst, der du unterscheiden sollst, wann du gegen deinen Bruder sündigen würdest, wenn du eine Sache tust und wann du klar stehen solltest und das Evangelium verteidigen und die Wahrheit Gottes hochhalten sollst. Um den Schwachen kümmern wir uns im Kapitel 14, was er zu tun hat. Also darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Also, soweit, hiermit möchte ich auch das Thema Gewissen abschließen. Die Notwendigkeit eines reinen Gewissens, dass wir es zu wahren haben, dass wir es zu pflegen haben, dadurch, dass wir es richtig informieren und dass wir auch einen richtigen Wandel führen, um das Gewissen zu erhalten. Nur dann wird Römer Kapitel 13, Verse 5 und 6 uns präsent sein, dass wir wissen, warum wir um des Gewissens willen auch Steuern zahlen und um des Gewissens willen uns dem Staat unterordnen. Ich möchte im Text weitergehen. Und zwar zu Vers 7. Hier schließt Paulus dieses Kapitel ab, wo er aufzeigt, dass wir der Menschen rund um uns, aber auch nicht nur um der Menschen rund um uns, sondern auch um der höheren Autoritäten, dass wir sie respektieren und achten sollen. Guckt mal, ich lese Vers 7, dann wird es deutlich. So gibt nun, und jetzt geht es nicht um jedermann, sondern allen, Ja, das könnt ihr dazu schreiben. Also es ist nicht jeder Mann in dem Sinn, dass es um Menschen geht, sondern es geht um alle. So, gebt nun allen, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer. Zoll, dem der Zoll. Furcht, dem die Furcht. Ehre, dem die Ehre gebührt. Also, warum ist es wichtig, dass es hier nicht einfach nur jeder Mann steht, sondern wie es auch im Griechischen ist, es geht um alle. Weil er rückblickend von Kapitel 12, Vers 1 aufgezeigt hat, Leute, guckt mal auf die Barmherzigkeiten Gottes bis zum Kapitel 12. Aufgrund dessen seid ihr schuldig. Und hier sagt er, schließt er dieses ab und zeigt auf, gibt allen, was ihr ihnen schuldig seid. Gibt allen, was ihnen gebührt. Und mit Kapitel 12 ist er umgeschwenkt und hat aufgezeigt, Leute, ihr schuldet Gott euer Leben. Ihr schuldet Gott euren Leib. Die Hingabe eures Leibes ist so selbstverständlich. Und hier kommt er jetzt dazu, wo er das abschließen möchte und nochmal darauf hinweisen und sagt, gibt allen, was ihnen gebührt. Im Vers 3 hat er aufgezeigt, gib deinem Nächsten, oder gib deinem, also ab da, was deinem Nächsten gebührt, mit den Aufgaben, mit den Diensten, die Gott dir gegeben hat. Gib deinem Nächsten, was ihm gebührt, also diene ihm. Ab Vers 14 zeigt er dann auf, in der Beziehung zu deinem Verfolger, gib ihm, was ihm gebührt, also diejenigen, die euch verfolgen, gebt ihm, was ihnen gebührt. Und dann zeigt er auf, nicht, dass du Böses mit Bösem vergilst, sondern dass du segnest und dass du mit Gutem das vergilst. Und jetzt im Kapitel 13 hat er ganz klar aufgezeigt, den Staat, gebt dem Staat, was dem Staat gehört. Also, gib dem das, was ihm gebührt. So übersetzt Schlachter, so übersetzt Elberfelder, Schlachter sagt, gebt dem, was ihr schuldig seid. Ist da nicht ein Unterschied? Gib dem das, was ihm gebührt, oder gib dem das, was ihr ihm schuldig seid? Ich würde sagen, beides ist sehr gelungen übersetzt. Und beides ist kombiniert sehr aufschlussreich, weil es etwas aufzeigt. Gib dem Nächsten, also egal wer es ist, als erstes Gott, dein Nächster, dein Verfolger, der Staat, was ihm gebührt, was du ihm schuldig bist. Dieses Wort wird auch nochmal verwendet, und zwar in Matthäus Kapitel, jetzt muss ich das schnell finden, ich weiß nicht, wo ich das jetzt habe, aber im Matthäus Evangelium, wo Jesus uns aufzeigt, die Vergebung der Schuld an deinem Nächsten. Und zwar, da ist ein Herr, der hat seine Leute gerufen und wollte mit ihnen abrechnen. Und siehe da, da ist einer, der ihm 10.000 Talente schuldet. Und jetzt muss er diese Schuld abbezahlen. Und wir kennen die Geschichte, diese Schuld wird ihm erlassen. Dieses Wort Schuld, diese 10.000 Talente Schulden, das ist genau dieser Begriff, der hier verwendet wird. Gebt jedem, was ihr ihm schuldet. Was denkt ihr, wenn wir dieses Beispiel hier dran ziehen? Vereinfacht es uns etwas das Verständnis. Gib dem, was du, jedem, was du ihm schuldig bist. Das bedeutet doch nichts anderes, das, was ihm gehört, oder? Diese 10.000 Talente haben seinem Herrn gehört. Er hat diese Talente von ihm gehabt. Das waren seine. Das waren nicht die Talente von diesem Knecht. Es waren seine Talente. Ihr Lieben, der Text sagt nicht, gib einem jeden, was er verdient, okay? Weil der verdient vielleicht einen 43er mitten in den Rücken. Das verdient er. Aber der Text sagt, gebt ihm, was ihm gebührt, was ihr ihm schuldig seid. Das, sehr gut angekommen. Also, es geht darum, dass Gott hier uns aufzeigt, dass derjenige, ihm gehört etwas, ihm wurde etwas gegeben. Er ist in Besitz davon und wir haben es ihm zu geben. Das bedeutet, dass er durch Gottes Autorität etwas hat. Sei es Aufgaben, sei es eine Position, ihm gebührt es. Es ist seins. Gott hat es ihm gegeben und du hast das anzuerkennen und ihm das zu geben, was du ihm schuldig bist. Es geht hier nicht um unsere Einstellung. Das ist, was ich deutlich machen möchte. Es geht nicht darum, dass ich denke, okay, dieser verdient das und das und das gebe ich ihm auch, sondern wir haben zu geben, was ihm gebührt, was ihm zusteht. Der Text geht weiter und zeigt uns jetzt Details. Okay, gib Steuer, dem die Steuer gehört. Du sollst die Steuer dem geben, dem sie gehört. Diese Frage ist einfach zu beantworten. Wem gehört diese Steuer? Dem Staat. Ganz einfach. Gott hat es klar gemacht, die Steuer gehören dem Staat. Er hat sie eingesetzt, sie sind von ihm eingesetzt und sie müssen auch Steuern einziehen. Und gibt die Steuer, dem die Steuer gehört. So einfach ist es. Ganz egal, welche Argumente du aufzeigst und aufführen möchtest. Ihr Lieben, ich möchte etwas bringen, womit ich die letzten Argumente auslöschen möchte aus biblischer Perspektive. Wenn einer denkt, okay, aber Steuern bedeutet doch, dass ich ihn unterstütze. Der Text davor hat uns ja gesagt, dass wir uns ihnen unterordnen sollen. Okay, ich bin ja einverstanden damit, dass ich mich der Obrigkeit unterordnen soll. Aber wenn ich noch Steuern zahle soll, das ist ja noch mehr. Wir unterordnen, das ist ja sogar unterstützen. Für all das, für all die Machenschaften, was sie machen, sie unterstützen mein Geld. Ich mache mich doch schuldig damit. Wenn du Schwierigkeiten damit hast, möchte ich aufzeigen, dass uns die Schrift, wisst ihr, über die Obrigkeit und über den Staat noch etwas sagt, was vielleicht deine Vermutungen oder dein schweres Gefühl, dem Staat die Steuer zu geben, vielleicht noch erschweren würde auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, weil es eine ganz klare Anordnung Gottes ist, sollte es alles wegräumen, wenn du denkst, ich kann die Steuern dem Staat nicht geben. Okay, seid ihr fertig? Guckt mal in Matthäus 4, Vers 8. Matthäus 4, Vers 8 ist die Versuchung Jesu. Jesu wird in die Wüste geführt, um von Satan versucht zu werden. Und bei einer Versuchung, wo Satan Jesus sagt, okay, fall vor mir nieder und bete mich an, so will ich dir die Reiche der Welt geben. Ich lese von Vers 8, wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und aus Lukas 4, Vers 6, und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Satan spricht von den Königreichen, er spricht von dem Staat, von der Obrigkeit, von den Königen. Er spricht, dass er der Herrscher über sie ist. Ich sehe deinen Einwand, dass du sagst, ja, da hat er gut geredet. Die Schrift bezeichnet ihn ja auch Vater der Lüge. Ja, auch hier hat er sicherlich nicht übertrieben und nur das geredet, was er sonst immer redet. Ihr Lieben, das wird von der Schrift bezeugt. von vielen anderen Stellen. 1. Johannes 5, Vers 19, wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Und die ganze Welt sich im Bösen befindet, ist nicht nur ein Ausdruck, dass die Welt böse ist und im Bösen lebt, sondern wie Menge und Grünwald es übersetzen. Wir wissen aber, dass wir aus Gott sind, also wir sind Kinder Gottes. Die ganze Welt dagegen sich in der Gewalt des Bösen, also in der Gewalt Satans befindet. In 2. Korinther 4, Vers 3, 2. Korinther 4, Vers 3 wird er sogar als Gott dieser Welt bezeichnet. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat. In Johannes 12, Vers 31, in Johannes 14, Vers 30 und Johannes 16, Vers 30 bezeichnet Jesus ihn selbst als Fürst dieser Welt. Also, wenn deine Schwierigkeiten jetzt erhöht sind, dass du sagst, oh, okay, also dann zahle ich erst recht gar keine Steuern, ja, weil den möchte ich ja überhaupt nicht unterstützen. Ihr Lieben, meint ihr, dass Paulus all diese Texte nicht wusste? Dass Gott das nicht weiß? Gott weiß es ganz klar und trotzdem hat er am Anfang des Kapitels gesagt, die Obrigkeit ist von Gott eingerichtet. Ihr Amt hat Gott geschaffen und gemacht und er setzt die Obrigkeit ein. Auch wenn Satan da mitmischt und der Fürst dieser Welt genannt wird und vieles Verkehrtes macht und wenn da Sünde da ist und wenn grausame Sachen gemacht werden, die Satan wirklich da schafft und produziert, so haben wir kein Recht zu sagen, okay, ich unterordne mich nicht oder ich zahle keine Steuern, denn ich möchte diesen Staat nicht unterstützen. Leute, Römer 13 ist ganz klar. Anhand all dieser Schrift, die wir haben, die er als Gegenargumente aufzeigen könnte, er macht es nicht, sondern macht es deutlich, gibt allen, was ihnen gebührt und gebt die Steuern, dem die Steuern gehören. Und hier möchte ich für heute aufhören.